Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider. Und wenn man die Schlagzeilen und die politischen Forderungen nach der Europawahl liest, dann könnte man Angst um diesen Podcast bekommen. Denn das Scholz-Update gibt es natürlich nur so lange, wie Olaf Scholz Bundeskanzler ist. Und viele wünschen sich, dass das nicht mehr allzu lange ist. Allerdings muss man sagen, in diesem Podcast gab es auch in den vergangenen fast 3 Jahren extrem viele, die gar nicht geglaubt haben, dass die Ampelregierung so lange hält, wie sie jetzt gehalten hat. Und mein heutiger Gast gehört, das kann ich glaube ich vorwegnehmen, nicht zu denen, die jetzt darauf hoffen und setzen, dass eine Neuwahl auf Bundesebene alles zum Besseren wenden würde. Aber er gehört schon zu denen, die in Olaf Scholz einen der Hauptverantwortlichen für das Abschneiden der SPD, für das schlechte Abschneiden, das schlechteste Abschneiden der SPD bei bundesweiten Wahlen. Er sieht Olaf Scholz da als einen der Hauptverantwortlichen und er nennt die Performance der Ampelregierung katastrophal. Und das, obwohl er eben nicht der Chef der Jugendorganisation der CDU ist, sondern der Chef der Jusos. Ich freue mich sehr auf Philipp Thürmer, den ich wo erreiche, lieber Herr Thürmer? Wo sind Sie? In Berlin wahrscheinlich.
Ja, guten Tag. Sie erreichen mich im Willy-Brandt-Haus.
Im Willy-Brandt-Haus, sehr gut. Sie haben es ganz klar gesagt, als einer der Ersten, so sinngemäß oder nicht nur sinngemäß, man hätte mit Olaf Scholz gar nicht plakatieren dürfen bei der Europawahl.
Genau genommen habe ich gesagt, es hätte dann auch ein Aufbruchssignal erfolgen müssen, wenn man mit Olaf Scholz plakatiert. Weil in dem Moment, in dem man in die Europawahl zieht, mit Olaf Scholz auf den Plakaten, wofür es gute Gründe gibt, denn unbenommen ist natürlich er als Regierungschef, ja, er hat Einfluss auf die europäische Politik. Aber es ist auch klar, er wird in erster Linie eben als Bundeskanzler wahrgenommen. Und somit auch mit der Ampelregierung in Verbindung gebracht. Gut, die Beliebtheitswerte der Ampelregierung waren auch schon zu Beginn des Europawahlkampfs nicht gut. Und wenn man ihn dann plakatiert, dann hätte in irgendeiner Form ein Aufbruchssignal erfolgen müssen. Er hätte irgendwie das Ruder in der Ampel rumreißen müssen, um damit irgendwie einen positiven Effekt zu verbinden. Das ist nicht passiert. Das scheint auch nicht geplant gewesen zu sein. Und damit war es ein Fehler.
Das Interessante ist ja, wenn man die Nachbetrachtung sich anguckt, dass eigentlich diese Europawahl von Themen beherrscht wurde, die SPD-Themen sind. Also wir reden vor allen Dingen über soziale Sicherheit, wir reden über sowas wie Wohlstand für alle, wir reden über Frieden. Was ist Ihre Erklärung, dass, obwohl das klassische SPD-Themen waren, um die es ging, dass die SPD trotzdem so schlecht abgeschnitten hat?
Wir sind nicht durchgedrungen mit den Themen. Wir haben die zwar auf unsere Wahlplakate gedruckt, aber darum ging es nicht. In dem Moment, in dem wir Olaf Scholz auf die Plakate gedruckt haben, war auch klar, es wird zu einer Abstimmung über die Ampel. Und ich glaube ehrlicherweise, wir hätten alle Themen draufdrucken können. Es hätte sich dann keiner mehr wirklich dafür interessiert.
Aber was heißt das perspektivisch? Wenn man sagt, also Olaf Scholz ist der falsche Mann,
das habe ich nicht gesagt.
Nein, um ihn auf Wahlplakate zu drucken. So, daran wird man ja künftig nicht vorbeikommen.
Das insbesondere stimmt, das ist keine gute Ausgangslage.
insbesondere bei der Bundestagswahl nicht.
Ja, richtig. Also effektiv muss man sich eingestehen, dieser Europawahlkampf, der wurde geführt wie ein Vorwahlkampf zur Bundestagswahl. Mhm. Und dann muss man sich auch schonungslos analytisch an die Bewertung der Ergebnisse rantrauen. Und das bedeutet, dass wir im Moment als SPD nicht, oder jedenfalls nur sehr schwer, ich würde sagen, nicht in der Lage wären, eine Bundestagswahl, wenn sie jetzt morgen unter den jetzigen Bedingungen stattfinden würde, aus eigener Stärke zu gewinnen. Und damit können wir uns nicht zufrieden geben, das ist ganz klar. Das heißt, es muss jetzt ein Politikwechsel in der Ampel stattfinden, der muss von Olaf Scholz angeführt werden und muss klar erkennbar sein als sozialdemokratischer Kanzler, der sozialdemokratische Themen in den Mittelpunkt stellt. Und das muss jetzt wirklich möglichst schnell geschehen, damit wir uns wieder in eine Position der Stärke bringen.
Aber warum sollte das jetzt gelingen, nachdem es in den vergangenen 3 Jahren nicht gelungen ist? Weil diese Forderung auch von Ihnen, auch von vielen anderen ist ja nicht neu. Das kann man jetzt noch aufzählen. Der Kanzler muss endlich Führung übernehmen. Der Kanzler muss den Grünen und der FDP klar machen, dass ja die Sozialdemokratie diese Koalition anführt und niemand sonst. Aber es hat nicht funktioniert und man fragt sich, was soll sich jetzt in den verbleibenden gut einem Jahr in dem Bereich ändern?
Naja, ist richtig, wir fordern das schon länger. Also mindestens seit dem Juso-Bundeskongress fordere ich das zumindest sehr laut. Aber es wird ja bislang nicht gemacht. Ne? Also vielleicht sollte man mal das auf das Experiment ankommen lassen, wirklich jetzt konsequent sozialdemokratische Politik voranzutreiben. Wenn wir Olaf Scholz aufgefordert haben, Führung zu übernehmen, dann haben wir damit gemeint, dass er eben dieser Regierung eine klare sozialdemokratische Linie geben soll. Und das vermissen wir bislang. Ich glaube, wir haben auch grundsätzlich andere Vorstellungen darüber scheinbar, wie man punktet aus der Regierung heraus.
Aber erzählen Sie mal, das ist interessant.
Ansicht nach haben wir jetzt lang genug probiert, quasi diese Vorstellung, dass man irgendwie nur ruhig diese Regierung lenkt, so ein bisschen in einem ähnlichen Stil wie Merkel, dass man dadurch Vertrauen zurückgewinnt, dass man alles, was die Regierung macht, per se erstmal als sozialdemokratische Erfolge verkauft. Das Problem ist, das funktioniert nicht, wenn die anderen beiden Koalitionspartner nicht mitmachen. Also man kann sich nicht als der geschickteste Beamte an der Staatsspitze inszenieren, wenn permanent sich gestritten wird in der Ampel. Also dann muss man das irgendwie anders inhaltlich ausfüllen. Und das heißt, man muss irgendwie mit den Themen, mit denen man in den Wahlkampf gezogen ist, Respekt, Aufstiegsversprechen, soziale Themen, ich glaube am wichtigsten sind da die Themen Miete, Löhne, Investitionen, Wirtschaftswachstum, auf die muss man dann konsequent setzen und die durchkämpfen. Und das wurde bislang einfach noch nicht versucht. Das hat einmal zuletzt so ein bisschen mit dem Thema Rente geklappt. Mhm. Da hat man erkannt, da ist ein sozialdemokratisches Profil. Überraschenderweise stellen wir fest, dass wir auch in der Altersgruppe, für die die Rente besonders relevant ist, dann am wenigsten bei der Europawahl verloren haben. Vielleicht besteht da ein Zusammenhang. Aber nur das Thema Rente, das wird nicht ausreichen. Das muss sich jetzt überall durchziehen. Wir haben uns jetzt lang genug von der FDP blockieren lassen. Da muss man jetzt mal ins Powerplay einsteigen und dafür sorgen, dass diese permanente Blockade nicht mehr durchgezogen wird. Und ich weiß nicht, ob Olaf Scholz dazu, also in der Vergangenheit war Olaf Scholz dazu nicht bereit. So, das muss sich aber jetzt mal ändern, weil irgendwann muss ja die Erkenntnis reifen, dass der bisherige Kurs nicht funktioniert hat.
Auch vor dem Hintergrund, vor dem Vertrauen, dass die FDP sich angesichts der Werte, ihrer Umfragewerte, auch ihrer Werte bei der Europawahl, nicht trauen wird, diese Regierung jetzt noch platzen zu lassen, weil das ist ja, glaube ich, die Gefahr, die auch Olaf Scholz und die auch einige in der SPD immer gesehen haben. Wir müssen erstens sowohl die FDP als auch die Grünen, die müssen ihre Punkte auch machen können, die müssen auch glänzen können. Und wir dürfen halt nicht Gefahr laufen, dass die während dieser 4 Jahre diese Regierung verlassen. Das ist ja die große Angst gewesen. Ich habe gesehen, Sie sagen,
wer gehen will, wird gehen. Ja. Man darf sich vor allen Dingen nicht erpressen lassen. Vor allen Dingen nicht als stärkste Partei in einer Koalition, die den Kanzler stellt. Also wir haben das jetzt erlebt. Christian Lindner hat in Anführungszeichen Klingbeil vor dem Koalitionsbruch gewarnt, weil der das Offensichtliche ausgesprochen hat, nämlich dass man 30 bis 40 Milliarden nicht einfach so aus dem Haushalt einsparen kann. Da müsste man ja also wirklich fast alle freiwilligen Ausgaben, die es in diesem Haushalt gibt, streichen, um dieses Sparziel zu erreichen. Also Lars Klingbeil hat das offensichtlich ausgesprochen. Die Reaktion davon von Christian Lindner war, dass er vor dem Koalitionsbruch warnt. Das ist nichts anderes als eine Drohung. Mhm. Und man darf sich von dem kleinsten Koalitionspartner nicht derart drohen lassen. Das geht nicht. Wenn Sie Powerplay spielen wollen, dann müssen wir stärker Powerplay zurückspielen.
Auch mit der Gefahr, und da sind Sie, davor waren Sie ja auch mit der Gefahr, dass es dann doch vorgezogene Neuwahlen geben könnte. Sie gehören zu denen, die sagen, ich zitiere das einfach mal so frei und ich hoffe, Sie widersprechen mir nicht, jetzt Neuwahlen zu fordern, ist ganz großer Quatsch.
Genau, ich fordere sie auch nicht, aber ich würde nicht die SPD dazu auffordern, ich werde auch nicht die SPD dazu auffordern, diese Koalition jetzt platzen zu lassen. So. Aber deswegen darf man sich ja nicht in eine Position der Schwäche bringen, in der man maximal erpressbar ist und jedes Mal, wenn die FDP etwas nicht durchgesetzt bekommt, droht sie damit, die Koalition platzen zu lassen. Also es sind zwei unterschiedliche Dinge. So, ich werbe dafür, in dieser Koalition zu bleiben und es besser zu machen. So, da müssen am Ende alle mitmachen, aber man darf nicht einen Preis bezahlen, der so hoch ist, dass er am Ende sowohl diese Ampelregierung als auch die SPD jegliche Zustimmung kostet.
Es muss am Ende von dieser, was hat Kevin Kühner gesagt? Verdammt nochmal, es muss doch am Ende noch was übrig bleiben von dieser Partei. Und in Wahrheit, so ein bisschen ist man da wieder an dem Punkt, ne? Und man ist nicht in der großen Koalition, sondern ist man ist der Seniorpartner in einer anderen Koalition.
Ja. Und das muss uns große Sorgen machen, ne? Also jahrelang haben wir, ich auch, insbesondere die CDU dafür verantwortlich gemacht für die schlechten Werte der SPD. Jetzt müssen wir feststellen, so, die letzte Europawahl war eine historische Wahlschlappe und folglich die Ergebnisse jetzt noch schlechter ist, erneut eine historische Wahlschlappe. Am Ende werden Parteien dafür daran gemessen, was sie umsetzen und ob sie es schaffen, ihre Versprechen, die sie in Wahlkämpfen gegeben haben, auszufüllen in der Regierungsarbeit. Und das gelingt uns aktuell nicht. Und das Ergebnis davon ist eine starke Verunsicherung, ein weit verbreiteter Pessimismus im ganzen Land. Der trifft übrigens ganz besonders junge Menschen, die gar keine Zuversicht mehr haben, sondern voller Zukunftsängste, ja, in ihr zukünftiges Leben schauen. Und diese Stimmung muss gedreht werden. Denn am Ende ist diese Stimmung Nährboden, vor allen Dingen für die Zustimmungswerte rechter, rechtspopulistischer Kräfte und schadet uns als Kehrseite dieser Medaille enorm.
Gehen wir mal auf die ein, die dann so sagen, wie sie waren bei Hart aber fair, da gab es auch die Kollegin aus dem Bundesvorstand der CDU und andere, Markus Söder ist da ganz schnell dabei, die alle sagen, aber jetzt, wenn die Regierung noch einen Hauch von Ehre im Leib hätte, dann würde sie den Weg freimachen für Neuwahlen, da geht es um die Vertrauensfrage etc. Unsinn. Ist Unsinn, aber sagen Unsinn. Sie mal aus Ihrer Sicht, warum ist das Unsinn?
Naja, also es ist so ein bisschen siegestrunkene Rhetorik der CDU. Haben gewonnen, können sich freuen, aber diese Forderung, die hat keine Substanz, so, weil die politischen Systeme, da wird dann immer die Parallele zu Frankreich gezogen, diese Vergleiche sind einfach unbillig. So. Macron hatte bereits vor der Europawahl keine Mehrheit in der Nationalversammlung. Diese Ampel hat im Moment zwar nicht die besten Zustimmungswerte, aber dennoch eine klare parlamentarische Mehrheit. Und auch im Bundesrat hat sich nichts verändert durch die Abstimmung bei der Europawahl. So. Und es werden in unserer parlamentarischen Demokratie Bundesregierung auf 4 Jahre gewählt und damit auch werden sie gewählt, um nach 4 Jahren Bilanz zu ziehen darüber, was sie geschafft haben. Und vor allen Dingen in den letzten 2 Jahren oder in den letzten 1,5 Jahren sah das überhaupt nicht mehr gut aus. Das erste Jahr war noch einigermaßen okay. Und jetzt sind sie eben gefragt, im letzten Jahr nochmal abzuliefern. Und das ist der klare Auftrag. Aber jetzt Neuwahlen zu fordern, also das ist am Ende Theaterdonner.
Interessant ist ja auch, ich habe heute gesehen, eine neue Umfrage von Forsa, dass man würde jetzt ja denken, wenn die Menschen so unzufrieden sind mit der Ampelregierung, wenn die Menschen so unzufrieden sind mit dem Kanzler, er so schlechte Popularitätswerte hat, dass sie dann sich in der Mehrheit eine Neuwahl wünschen. Das ist interessanterweise gar nicht so. Also da ist Deutschland auch eher gespalten, aber es gibt keine Mehrheit für Neuwahlen. Und die entscheidende Frage ist ja, auch das kann man in Umfragen sehen, wenn morgen Friedrich Merz Kanzler würde, würden immer noch 18% der Deutschen nur glauben, dass eine Regierung unter Friedrich Merz die Probleme lösen können. Das sind ziemlich genau dieselbe Anzahl von Menschen, die das im Moment der Ampelregierung zutrauen. Das heißt, allein der Machtwechsel ist aus Sicht der Deutschen nicht etwas, was dieses Land nach vorne bringen würde. Die Frage ist aber, was sagt uns das? Sie trauen es also weder der SPD zu, noch der CDU, den FDP und den Grünen auch gar nicht. Ja. Das ist ein schwieriger Befund, oder?
Es ist ein sehr schwieriger Befund. Also in der Vergangenheit war es so, wenn die eine demokratische Partei verloren hat, dann hat die andere demokratische Partei gewonnen. Das ist nicht mehr so. Die CDU profitiert natürlich von der Schwäche der Ampelparteien im Moment, aber nicht in dem Maße, in dem die Ampelparteien darunter leiden. Ja, und wir wissen, wo die Prozente hin verschwinden. Also die Ampelparteien haben ganz stark WählerInnen ans Nichtwählerlager verloren, teilweise auch zu den Rechtspopulisten, zu den Faschos von der AfD, teilweise zur BSW hin und vor allen Dingen haben die dann wiederum NichtwählerInnen für sich gewinnen können. Also wir sehen einen Drift insbesondere nach rechts außen und eben nicht mehr einen Wechsel zu der anderen demokratischen Partei CDU.
Im Gegenteil ist es so, und Sie verbessern mich bitte immer, mein Eindruck ist, dass der Kanzler und die SPD sogar darauf hofft, dass die SPD, dass die CDU in diesem Glauben bleibt, dass Friedrich Merz die Wahl schon gewonnen hätte. Mit wem man immer spricht, im Umfeld des Kanzlers und auch mit ihm selber, nur ist es ein bisschen her, dass ich mit ihm über Friedrich Merz gesprochen habe, aber so lange auch nicht. In Erinnerung bleibt mir der schöne Satz von ihm, gegen den verliere ich nichts. So. Mhm. Und man hat den Eindruck, dass sozusagen die letzte Patrone im Colt von Olaf Scholz eben die ist, dass er hofft, dass Friedrich Merz Kanzlerkandidat der CDU wird. Warum? Weil selbst heute auf die Frage, wen hätten Sie lieber als Kanzler? 30% der befragten Deutschen sagen Olaf Scholz, aber nur 28% Friedrich Merz. Aber reicht das als Strategie, zu hoffen, dass sozusagen
nein,
in der...
Nein, nicht.
Reicht nicht.
Nein, also es reicht nicht. Ich finde diese Strategie auch falsch. Also das ist ein bisschen, ja, wenn man gegen den Abstieg spielt, dann muss man alles dafür tun, um den Abstieg aus eigener Stärke vermeiden zu können und nicht, weil die anderen noch schlechter spielen. Hm. Das ist genau das, was ich anfangs bei der Analyse der Wahl meinte. Wir müssen den Anspruch haben, als SPD uns in eine Position zu bringen, in der wir aus eigener Stärke Wahlen gewinnen können. Egal, wen die anderen ins Rennen schicken. Egal, ob sie Friedrich Merz, Hendrik Wüst oder Markus Söder ins Rennen schicken. Wir müssen uns so aufstellen, dass wir wissen, wir werden dafür wiedergewählt, weil wir gute Politik gemacht haben und weil wir Vertrauen in der Bevölkerung genießen. Und weil wir Zuversicht vermitteln. So, das haben wir beim letzten Wahlkampf geschafft. Man muss auch sagen, auch beim letzten Wahlkampf hatten wir schon großes Glück, weil die Gegner so ziemlich alle Fehler gemacht haben, die man nur so machen konnte. Aber wieder auf diesen Effekt zu hoffen, das halte ich für vermessen und ich halte es auch für verantwortungslos.
Wobei man sagen muss, anders als Sie, hält der Kanzler seinen Erfolg 2021 nicht für großes Glück, sondern für eine extrem gut ausgeklüngelte Strategie, die er schon 2018 formuliert hat. Und auch er bleibt dabei, auch sein engstes Umfeld mit Wolfgang Schmidt und Steffen Hebestreit bleiben dabei. Olaf Scholz hätte auch gegen Markus Söder gewonnen. Wir können das Gegenteil nicht beweisen. Und die Hoffnung scheint ja zu sein, dass sich das wiederholt und dass sich wieder alle anderen täuschen und der Kanzler schon weiß, wie man so Wahlen gewinnt. Wie wird das innerparteilich diskutiert?
Ja, ich halte diese Analyse, dass man vor allen Dingen oder letztendlich ausschließlich, also das ist ja tatsächlich die Sichtweise aus eigener Stärke gewonnen hat, also die ist schon sehr optimistisch. Also ich denke, realistischer ist 50-50, 50% eigene Stärke und vor allen Dingen das Vermeiden eigener Fehler. Und die anderen 50% waren die Fehler der anderen. Mindestens. Das muss man klar so beurteilen.
Was ja interessant ist seitdem und was hier immer auch als Stärke der SPD ausgegeben wird, von der auch immer Lars Klingbeil auch in diesem Podcast schon gesprochen hat, ist, wir haben gelernt, wie wichtig Geschlossenheit ist, um Wahlen zu gewinnen. Und nun hätte jeder, der sich mit Politik beschäftigt, gedacht, ja, das sagt die SPD immer, wenn sie mal eine Wahl gewonnen hat. Aber ein halbes Jahr später stürzen sie sich auf ihren Kanzler und zerfleischen den. Ich stelle fest, in der Zeit, in der ich mich mit Politik beschäftige, habe ich noch nie eine SPD erlebt, die derart geschlossen war wie in den vergangenen 3 Jahren. Finden Sie das eigentlich gut, diese Geschlossenheit?
Ich finde, Geschlossenheit ist kein Selbstzweck. Geschlossenheit ist dann vorragend, wenn man Einigkeit über gemeinsame Ziele im Vorhinein über eine gemeinsame Linie hergestellt hat. Das war ja, muss man ja auch sagen, beim letzten Bundestagswahlkampf, da ist die SPD sehr geschlossen aufgetreten. Aber nach einer Phase des intensiven Streits, das hat lustigerweise ziemlich genau vor 5 Jahren mit der letzten Europawahl begonnen, nach einer Phase des intensiven Streits, nach einer Frage der Richtungskämpfe, in der man dann auch eine Richtungsentscheidung getroffen hat, in die man geht, so. Und danach war klar, alle halten sich ans Ergebnis dieses Prozess und schreiten geschlossen voran. Und dann ist Geschlossenheit super. Mhm. Wenn aber Geschlossenheit verdeckt, dass man sich eigentlich uneinig ist über den gemeinsamen Kurs, dann ist Geschlossenheit schädlich und führt eher zu einer wahrgenommenen Lethargie.
Und das ist im Moment so? Man ist sich eigentlich uneinig in der SPD über den richtigen Kurs?
Naja, ich finde, wir ringen ja gerade um den richtigen Kurs. Also ich glaube, man nimmt ja schon wahr, dass wir beispielsweise da durchaus andere Sichtweisen haben als
andere. Ja, gut, aber
ich glaube, wir führen aber diese Debatten um die Sache Wir führen sie aktuell nicht persönlich. Das ist auch immer unser Anspruch als Users, hart in der Sache zu sein, aber möglichst fair im Umgang. Und daran halten wir uns. Und ich glaube, das ist eine konstruktive Art der Konfliktführung.
Genau, aber dann denkt man natürlich immer, das würde Olaf Scholz wahrscheinlich sagen, ach, ich als Juso, meine Güte, was habe ich gewettert gegen die da oben? Das ist ja das eine, das ist ja sozusagen, das ist in der DNA der Jusos, dass man ja sowas ist wie der Stachel im Fleisch der Partei. Mhm. Ich meinte aber, die Gesamtpartei wirkt immer noch angesichts der Entwicklung, die die Umfragewerte nehmen, angesichts des Europawahlergebnisses, wirkt die Gesamtpartei extrem fast schon entspannt. Nur entspannter ist irgendwie nur noch der Kanzler irgendwie. Also er war deutlich unentspannter vor 2-3 Jahren. Er wirkt fast schon fröhlich manchmal. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist. Mhm. Aber die Partei an sich hat doch immer noch dieses... Also das ist nicht mehr, das also ist nicht die SPD, die man früher kennt. Okay.
Ich nehme schon eine starke Beunruhigung in weiten Teilen der Partei wahr.
Die aber nicht nach außen dringt, so richtig. Okay.
Das wird, glaube ich, nicht immer so intensiv nach außen getragen, weil viele das nicht mit der Rolle der Partei vereinbaren könnten, das jetzt auch öffentlich auszutragen. Ein Konflikt über die richtige Ausrichtung. Aber ich habe schon den Eindruck, dass die Unzufriedenheit über den aktuellen Kurs innerhalb der Ampelregierung wir als Jusos nicht exklusiv haben.
Und sie befindet sich...
Und ganz kurz, das möchte ich auch nochmal hinzufügen. Wir Jusos, hat sich eben so ein bisschen angehört, wir meckern nicht aus Selbstzweck oder weil wir per se der Stachel im Fleisch der Sozialdemokratie sein müssen. Und wenn die einen das eine sagen, dann sagen wir das andere in jedem Fall. Das ist nicht unser Mist. Wir meckern nicht aus Selbstzweck, so, weil wir sagen nicht, wenn die einen das eine sagen, so, dann müssen wir aus Prinzip das andere sagen. Darum geht's uns nicht, so. Wir haben, glaube ich, einfach eine andere Vorstellung gerade, wie die SPD auftreten muss, was ihre Rolle auch in dieser Regierung sein muss. Wir wollen, dass sie klar kämpferisch auftritt, dass es nicht darum geht, die staatstragende, moderierende Partei zu sein, die irgendwie halt diese Regierung managt, sondern dass wir klar als Interessenvertretung der Mitte, derjenigen mit niedrigen, mit geringen Einkommen, derjenigen, die auch auf Sozialhilfe angewiesen sind, also mehr oder weniger der 80% in dieser Gesellschaft mindestens, wenn nicht 90% wahrgenommen wird. Und dass sie für diese Interessen kämpft. Zur Not auch entgegen der FDP und die sich halt da auch zur Not durchsetzen muss. Das ist unser Verständnis von dem, was eine Sozialdemokratie machen muss, wenn sie eine Regierung führt. Und diese Überzeugung, die haben wir, egal wer da sitzt. Und wenn das jemand genauso macht, sagen wir super geil. Mach bitte weiter so. Und wenn wir einen Eindruck haben, dann nicht, dann sprechen wir das auch offen aus. Ich glaube, das ist nämlich die eigene Stärke der Jusos, dass wir das aussprechen, was, glaube ich, häufig ganz viele sehen, aber sich nicht zu sagen trauen.
Gibt es denn da den Austausch mit Olaf Scholz so direkt, dass Sie es ihm auch mal direkt sagen können?
Ja klar, also wir sehen uns ja regelmäßig in Sitzungen. Wir haben uns auch schon mal im 4- bzw. 6-Augen-Gespräch ausgetauscht. Also Der Austausch findet regelmäßig statt. Man kann davon ausgehen, dass alles, was ich irgendwann mal öffentlich sage, ich davor schon mal intern gesagt habe.
Sehr gut. Und um das abzuschließen, diesen Aspekt. Sie sind ja in der SPD, haben Sie ein Dilemma. Sie haben einen Kanzler, was ja schon mal toll ist, dessen Beliebtheitswerte aber im Keller sind. Der auch die Umfragewerte der SPD auch jetzt nicht mehr nach oben ziehen kann. Das ist das eine. Andererseits haben Sie in der SPD den derzeit mit Abstand beliebtesten Politiker, der weit vor den Söders, Merzens, Wüst, Günthers dieser Welt liegt, mit Boris Pistorius, dem Verteidigungsminister. Und trotzdem, also nehmen wir jetzt mal an, die SPD wäre in der Opposition, würde sich die Frage, wer der nächste Kanzlerkandidat ist, gar nicht stellen. Das wäre natürlich Boris Pistorius.
Naja, wenn die SPD in der Opposition wäre, hätte sie aber auch keinen Verteidigungsminister.
Hätte sie keinen, wenn sie so einen beliebten Politiker hätte, das meine ich.
Ja.
So. Ne? Wie wird das, ich stelle mir das eine schwierige Diskussion vor, wir können es abkürzen und sagen, niemand käme auf die Idee, wenn Olaf Scholz nicht selber sagen würde, wisst ihr, ich habe keine Lust mehr, ich habe mir jetzt überlegt, ich muss mehr rudern und mehr joggen und ich wollte auch mehr kochen, so, wenn der jetzt nicht von selber drauf kommen würde, aber oder gibt es diese Diskussion doch in der SPD zu fragen, meine Güte, wir haben da doch einen, mit dem wir wahrscheinlich ganz andere Chancen hätten und der uns ähnlich wie Olaf Scholz 2021 mit seinen Beliebtheitswerten nach oben ziehen kann.
Ja, also dafür müsste einerseits Olaf freiwillig oder unfreiwillig sagen, er macht's nicht mehr. Und jemand anderes, in dem Fall müsste der von Ihnen angesprochene Boris Pistorius sagen, er macht's. Kann ich jetzt aber nicht in seinen Kopf reingucken, ob die beiden dazu bereit sind.
Nee, und wahrscheinlich wird der eine, also bevor Olaf Scholz nicht sagt, ich mache nichts, würde wahrscheinlich Boris Pistorius nicht sagen, ich mache das, weil das eine Situation wäre, die die SPD, glaube ich, vor Schwierigkeiten stellen würde. Dagegen ist vieles, was in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit war, gar nicht so schwierig gewesen. Ich fand
das ist ja auch ganz wichtig. Also wir als Jusos, wir kämpfen, wir werben nicht für oder nicht gegen bestimmte Personen in erster Linie, sondern wir werben für eine inhaltliche Ausrichtung der Sozialdemokratie. Darauf legen wir den Fokus, das machen wir die ganze Zeit schon. Und ich habe den Eindruck, ehrlicherweise, also wenn man sich mal so ein bisschen umhört, beim Bundesparteitag sind wir mit dem Wording aufgetreten, wir wollen die Partei kämpfen sehen und wir wollen nicht Olaf kämpfen sehen. Mhm. Wenn man sich jetzt das Wording anschaut nach der Europawahl, hat man vielleicht gewisse Parallelen gehört. Ne? Das war so ziemlich genau das, was auch Parteispitze und Generalsekretär dann gesagt haben. So, vielleicht hilft es ja manchmal, dann ein bisschen frühzeitig auf die Jusos zu hören.
Genau, aber die Frage ist natürlich, ob Olaf Scholz nicht für sich in Anspruch nehmen würde, dass er kämpft, aber auf seine Art. Oder? Mhm. Das ist ja dieses Problem. Also das eine, das ist ja das
dann
Gleiche.
Ist vielleicht an dieser Stelle seine Art das Problem.
Also dann, gut, darauf kann man, sich einigen, genau.
Dann muss man vielleicht da ein bisschen die Art und Weise ändern, wie man auftritt und wie man kämpft. Und vor allen Dingen am Ende ist Kampf wiederum auch kein Selbstzweck, sondern es wird dann an Ergebnissen gemessen. Und da ist jetzt einfach die Frage, vor allen Dingen, was jetzt bei den künftigen Haushaltsverhandlungen rankommt. So, da kann er kämpfen. Entweder auf seine Art, auf unsere Art, ist am Ende auch egal. So, das Ergebnis muss stimmen. Wir brauchen einen Zukunftshaushalt. Wir müssen alles tun, um einen Sparhaushalt zu verhindern. Ich glaube, wir brauchen sogar einen größeren Haushalt, weil wir mehr investieren müssen in Daseinsvorsorge, Infrastruktur, in Wirtschaftswachstum. Das ist ganz entscheidend, damit wir wieder so ein Gefühl der Zuversicht in diesem Land entfachen. Es gibt inzwischen total viele Studien, die ganz deutlich den Zusammenhang zwischen Sparpolitik und dem Erstarken von rechten Kräften etwa zeigen. Und da müssen wir jetzt halt dagegen steuern. Und da kommt es jetzt darauf an, dass er sich durchsetzt. So. Mhm. Egal mit welchem Kampfstil.
Und da sind wir an dem, das ist interessant, das ist nämlich das nächste Thema, wo ich gerne mit Ihnen sprechen würde, bei einem Punkt, wo Finanzminister Christian Lindner nicht nur in diesem Podcast, aber hier das auch mal ganz ausführlich, er hat das runtergebetet, hat gesagt, Herr Lindner, was ist denn das Problem jetzt mit der Schuldenbremse? Und hat er gesagt, guck mal, vor wenigen Jahren haben wir für unsere Schulden noch 4 Milliarden Euro.
Ja, Bullshit. Oder 5 Bullshit. Das ist, also da muss ich wirklich sagen, das wird künstlich hochgerechnet. Immer
aber sagen wir es einmal kurz, was er gesagt hat, und dann sagen Sie, warum es Bullshit ist. Okay. Also er sagte, wir haben für vor wenigen Jahren noch 5 Milliarden Euro im Haushalt für Zinsen gehabt und jetzt haben wir 36 Milliarden und wenn das so weitergeht und wir geben das Geld von Ihnen aus, von den Jusos, von den jungen Liberalen, von den Leuten, die in der jungen Jusos, also von der ganzen Generation und das geht nicht und deshalb passiert das mit mir nicht und jetzt feuerfrei, warum ist das Bullshit?
Fun Fact am Rande, die FDP ist die am stärksten verschuldete Partei von allen. Also okay. Sie legen für sich selbst ganz andere Maßstäbe ran, als wenn sie in der Regierung sitzen. So und jetzt mal zu den Zahlen. Also diese Zinslast, die wird künstlich hochgerechnet vom Finanzministerium. Also natürlich zahlen wir in einer Hochzinsphase mehr Zinsen als in einer absoluten Niedrigzinsphase. Es war übrigens völlig verrückt, dass wir in einer Zeit, in der wir negative Zinsen auf Staatsanleihen gezahlt haben, nicht das genutzt haben und uns massiv verschuldet haben, um zu investieren. Jedes Unternehmen, wenn sie Geld geschenkt bekommen, um Kredite zu bekommen, ja, dann machen die das natürlich. So, wir haben das nicht gemacht, das war schön blöd. Gut, und jetzt zur aktuellen Situation. Natürlich zahlt man ein bisschen mehr Zinsen, aber die Zahl von 40 Milliarden, mit der Christian Lindner da immer um sich schreibt, die ist um mindestens 17 Milliarden künstlich hochgerechnet. Damit er genau diese Argumentation in der Öffentlichkeit fahren kann. So, wenn man die Zinslast korrekt verbuchen würde, und das darüber können die im Finanzministerium entscheiden, dafür brauchen die kein Gesetz, das können die einfach selbst anders machen. Und die Zinslast fair auf die gesamte Laufzeit des Kredites verteilen würde, wie das jedes Unternehmen macht, wie es einfach die korrekte ökonomische Art und Weise ist, das zu verbuchen, wäre die Zinslast um einen Schlag 17 Milliarden geringer. Dann hätten wir auf einen Schlag 17 Milliarden mehr im Haushalt. Und 23 Milliarden Zinslast bei einem Haushalt von 477 Milliarden, das ist nicht so wirklich schlimm. Das sind so normale Zinskosten. Das ist viel weniger als alle möglichen anderen Länder. Und es wird ja auch wieder weniger, wenn die Zinsen wieder nach unten gehen, wie im Moment. Mhm. So, das heißt, Christian Lindner rechnet die Zinslast künstlich hoch, um sein eigenes neoliberales und völlig aus der Zeit gefallenes Narrativ zu rechtfertigen. Und das machen die an allen anderen Stellen auch. Das machen die mit der Konjunkturkomponente. Daran könnte man easy schrauben. Also Konjunkturkomponente, da geht es darum, dass man halt mehr investiert, wenn das Wirtschaftswachstum schlecht ist. Das wird künstlich kleingerechnet. Der Spielraum, der hierdurch entstehen könnte durch das Finanzministerium, der könnte viel größer sein als die 2, 3, 4 Milliarden, die sie immer in Aussicht stellen. Da wären auch nochmal 20 Milliarden drin. Christian Lindner versteckt immer hinter pseudowissenschaftlichem Auftreten knallharte neoliberale Ideologie. Und ich finde, er macht es ausgesprochen schlecht.
Und er macht es, sagt er, für Sie. Für ihre Generation. Also die Schuldenbremse an sich.
Er macht das für seine eigene Religion, für seine eigenen Glaubenssätze, für nichts sonst. Seit 1996 haben wir letztendlich zu geringe Nettoinvestitionen. Das heißt, so der Kapitalstock, also seit ich geboren wurde, geht der Kapitalstock quasi dieser Volkswirtschaft kontinuierlich zurück. Und das würde man, wenn man so eine Buchhaltung betreiben würde, wie in einem Unternehmen, würde man das erfassen. Und man würde das sozusagen als Abschreibung in der Bilanz sehen. Und das wäre ein Warnsignal für jedes Unternehmen und sagen, wir müssen dringend mehr investieren. So, wir haben in der Vergangenheit gespart, indem wir keine Kredite aufgenommen haben, aber dafür Infrastruktur, Daseinsvorsorge, unsere Wirtschaft auf Verschleiß gefahren haben. Und meine Generation, die wünscht sich nicht, dass wir die geringste Staatsverschuldung von allen Industrie- und Ländern haben. Warum? Was können wir uns davon kaufen? Buchstäblich nichts. Wir können uns davon buchstäblich weniger kaufen, weil wir dadurch ein viel geringeres Wohlstandslevel zu erwarten haben, als vielleicht noch unsere Eltern. So. Also die völlig verkommene Ideologie der FDP, die inzwischen nicht mal mehr von all den ÖkonomInnen geteilt wird, die vor ein paar Jahren tatsächlich noch gut geheißen haben. Sie sind da allein auf weiter Flur. Die gefährdet meine Generation ganz enorm. Und wenn die FDP diesen Kurs weiterfährt, dann wird das auch zu Recht ihr Ticket sein, den Bundestag zu verlassen. Und dann kann sie zusammen mit dem Institut Neue Soziale Marktwirtschaft Lobbyarbeit betreiben, sich aber aus dem parlamentarischen Betrieb verabschieden. Und es dann auch verdient.
Meinen Sie denn, dass die FDP den Warnschuss jetzt gehört hat? Wir erinnern uns nach der Bundestagswahl. Das war auch für viele überraschend, weil hat die FDP sich ja dafür gefeiert, zusammen mit den Grünen, dass sie insbesondere die jungen Leute erreicht haben. Ne? Mhm. Das war ja auch ein bisschen der Grund, warum die Grünen, auch die SPD ja immer dafür waren, vielleicht auch ein bisschen der Grund, senkt das Wahlalter ab. Die jüngere Leute wählen wahrscheinlich eher Grüne. Und bei dieser Wahl stellt man fest, die FDP gehört auch bei den jungen Wählern zu den großen Verlierern.
Ja, offensichtlich. So, das bestimmende Gefühl innerhalb meiner Generation, ich hatte es davor schon mal angesprochen, ist Pessimismus und Zukunftsängste. So. Einfach der verloren gegangene Glaube, dass es innerhalb dieses Landes grundsätzlich nach oben geht und weitergeht und besser wird und man selbst davon profitiert. Also dass man von dem Fortschrittsversprechen irgendwie dieser Gesellschaft selbst in Form eines Aufstiegsversprechens profitiert. So, das wünschen sich junge Menschen, logischerweise, denn die haben viele Unterschiede, aber sie haben eine Gemeinsamkeit. Sie müssen noch am längsten in dieser Gesellschaft leben. Ganz einfach. Und deshalb ist dieses Aufstiegsversprechen für sie wichtig. Und da bietet die FDP nichts mehr an. Das hat sie gemacht im letzten Bundestagswahlkampf mit eben den Themen Digitalisierung, Fortschritt und so weiter und so fort. Ja, aber eben drum, das blockiert sie unter anderem, also selbst dieses Digitalisierungsversprechen, das leidet ganz enorm darunter, dass sie jetzt zu ihrem einzigen verbliebenen Inhalt gemacht haben, dass sie halt an der Schuldenbremse festhalten und irgendwie Steuerkürzungen für die Reichsten wollen. Also das heißt, das mit dem sie sind in einer ähnlichen Situation wie wir, nur noch schlimmer, sodass sie nicht das, womit sie angetreten sind, wofür sie gewählt wurden, einlösen, sondern dass sie letztendlich dann in der Regierung andere Prioritäten setzen als davor. Und bei den Grünen hat es, glaube ich, viel mit Zeitgeist zu tun. Der ist einfach umgeschwenkt, ganz stark. Das kriegen Sie zu merken, glaube ich, einfach andere Themen als die Klimadebatte ist das Beherrschende innerhalb der jungen Generation. Und bei jungen Menschen ist die Parteibindung halt viel schwächer ausgeprägt als bei Älteren. Und dann fällt der Parteiwechsel viel leichter.
Das heißt, Sie hat es gar nicht so überrascht, dass jetzt bei der Europawahl so viele, verhältnismäßig viele junge Menschen, 16-17%, die AfD gewählt haben?
Naja, also ich habe es befürchtet. Ich habe aber trotzdem bis zuletzt auf ein anderes Ergebnis gehofft. Insofern würde ich sagen, war ich halb überrascht. So, was mir Sorgen macht, dass auch viele junge Menschen nicht gewählt haben. Mhm. Und natürlich ist es aber, also das Problem ist, wenn junge Menschen das Vertrauen in die Lösungskompetenz von Parteien für ihre politischen Probleme verlieren, von den demokratischen Parteien, wenn sie das Vertrauen in den Staat, in die demokratischen Institutionen und die sie tragenden Parteien verlieren. Naja, dann ist der Weg sozusagen zu anderen Parteien leider Gottes ein bisschen vorgezeichnet. So, also es ist individuell nicht vertretbar, es gibt keine Rechtfertigung dafür, Nazis zu wählen, niemals. Aber das sind eben die gesellschaftlichen Effekte und die Unzufriedenheit, die dieses Phänomen erklären.
Und das ist ja nicht nur, das ist ja das nächste Problem, das ist ja nicht nur ein Phänomen, das wir bei den jungen Leuten beobachten, sondern ich habe es vorhin erzählt, 18% der Deutschen trauen der Regierung um Olaf Scholz zu, die aktuellen Probleme zu lösen. Und 18% trauen es der Regierung um Friedrich Merz zu. Das heißt aber, in der einen wie in der anderen Situation trauen es 82% niemanden zu und haben also diesen Glauben an die Politik, also die großen Spieler verloren. Mhm. Aktuell.
Ja. Und das ist ein Riesenproblem. Und da komme ich mal zu einem Thema. Da haben wir heute schon viele Widersprüche zu Olaf Scholz zwischen mir und ihm gezeigt. Ich glaube, bei einer Sache haben wir eine Gemeinsamkeit. Und zwar, dass Verwaltungsprozesse, Genehmigungsprozesse, politische Entscheidungsprozesse viel schneller ablaufen müssen. So, im Moment ist es bei größeren Projekten so, man wählt eine Partei, die stößt dieses Projekt an. In 10 Jahren sieht man einen Effekt. Selbst wenn es nur darum geht, ein Windrad zu bauen, haben wir Fortschritte gemacht, aber so in diese Richtung geht es. Also politische Entscheidung, von der Entscheidung bis zur Umsetzung vergeht wahnsinnig viel Zeit. Und das ist ein Problem. So, die Leute müssen den Eindruck haben, ich wähle eine Partei, sie trifft Entscheidungen, es verändert sich konkret in absehbarer Zeit etwas in meinem Leben. Das Gefühl von Selbstwirksamkeit in der Demokratie. Mhm. Und nicht, es dauert 100 Jahre, weil es 1000 verschiedene Kompetenz- und Verwaltungsebenen gibt. Die Abstimmung dauert Ewigkeiten. Und am Ende gibt es irgendwann einen Effekt, aber dann habe ich schon wieder vergessen, dass ich mal dafür gestimmt hatte, dass dieser Effekt kommen soll. So, das ist problematisch. So, mhm. Also Demokratien müssen schnell, schlagkräftig, dynamisch sein. Das ist ganz wichtig, gerade wenn man so große Transformationsaufgaben vor der Nase hat, wie Klimawandel und entsprechende Klimapolitik zu treffen, um eben jenen zu verhindern. So, das erstmal zu den Prozessen. Ja. Aber jetzt muss auch der Inhalt stimmen. Ja. Also, und jetzt muss man aber auch die Themen anpacken, die die Menschen umtreiben. So, das ist einerseits Verunsicherung. Das hängt vor allen Dingen an zwei Themen meiner Ansicht nach in der Breite der Gesellschaft. Miete. Das betrifft alle weite Gruppen, vor allen Dingen junge Menschen. Damit ist die SPD auch angetreten, da etwas zu verändern. Da muss sie jetzt liefern. Und Löhne. So, die Inflation ist stark gestiegen. Zuletzt sind auch die Reallöhne gestiegen. Das kann aber nicht ausgleichen, was in den letzten Jahren verloren gegangen ist. Das heißt, wir brauchen höhere Löhne. Tariftreuegesetz, höherer Mindestlohn, möglichst schnell. Mindestlohn ist ein gutes Beispiel, wo das klappt. Da wird etwas beschlossen und man sieht einen Effekt. Da muss man jetzt ran. So, das sind wichtige Themen, um jetzt den Leuten die Unsicherheit zu nehmen. Und das reicht aber nicht. Dann braucht man noch Zuversicht. Und dafür ist dieser Haushalt so wichtig. Dafür brauchen wir Investitionen, um einfach wieder Wirtschaftswachstum hinzubekommen. Wir haben seit 2019 letztlich eine Stagnation. So ein halbes Jahrzehnt, in dem sich so Wohlstandslevel dieser Gesellschaft nicht verbessert hat. So. Da müssen wir jetzt mal Tempo reinbekommen. Und ich glaube, das ist ein einfaches Rezept, um wieder Vertrauen zurückzugewinnen, zusammen mit dem, was ich davor meinte, dass wir insgesamt als Demokratie schneller werden müssen als Verwaltung.
Das wäre jetzt schon fast ein gutes Schlusswort. Wenn es nicht ungefähr dasselbe wäre, was die Regierung 2021 auch gesagt hat und viele, viele Regierungen davor, wir müssen schneller werden, ich kann den Satz, wir müssen Bürokratie abbauen, nicht mehr hören, weil ich denke, da macht es
ja,
doch.
Ja, natürlich.
Ne? Und die Frage ist
doch. Ich sag's auch nie, aber jetzt.
Genau. Aber die Frage ist doch die, für all das, was Sie eben gerade zu Recht beschrieben haben, Ist Demokratie da nicht die falsche Regierungsform?
Nein, natürlich ist es die absolut richtige Regierungsform. Es ist aber auch, also es ist ja nicht Gott gegeben, dass man sich völlig verliert zwischen verschiedenen Zuständigkeitsebenen und tausend Widerspruchsklagemöglichkeiten. Das ist, also in Maßen ist das super wichtig für einen Rechtsstaat. So, natürlich muss es Möglichkeiten geben, gegen Verwaltungsentscheidung, Planungsentscheidung auch zu klagen und so weiter und so fort. Aber vielleicht nicht an jeder Stelle. Und dann müssen halt die Verfahren auch vor den Verwaltungsgerichten schnell ablaufen. So. Also Demokratie heißt nicht, dass es unbedingt ein halbes Jahr dauern muss, im besten Fall ja sogar, bis ein Verwaltungsgericht eine Entscheidung trifft. So, das kann man auch schneller hinbekommen. Also das ist, ich glaube, natürlich
aber,
ist Demokratie die richtige Staatsform.
Ist nicht das, aber dann machen wir es mal so. Demokratie verbunden mit das ist ein Wort, das böse besetzt ist, ich sag's aber trotzdem mal, mit der deutschen Gründlichkeit, weil unsere Demokratie ist eine andere Demokratie als andere Demokratien. Wir stellen fest, dass, glaube ich, 85-90% der gesamten Steuergesetzgebung auf der Welt in deutscher Sprache erscheint. Und wahrscheinlich liegt das nicht an den Schweizern und nicht an den Österreichern. Mhm. So, aber Olaf Scholz sagt dazu einen Satz, der für mich fast so ein bisschen resignierend klang. Wir haben uns da ziemlich verheddert. Das will heißen, wir können dieses System irgendwie aus sich heraus nicht erneuern. Wenn wir ein Gesetz abschaffen wollen, was müssen wir dafür machen, sagt Olaf Scholz? Wir müssen ein neues Gesetz erlassen.
Ja.
Das heißt also, da muss ich sagen,
das ist eine sehr juristisch-technische Sichtweise, weil natürlich jeder Gesetzesbeschlussform, also des Bundestags, folgt in Gesetzesform. Ja,
aber
dieses
Gefühl, nun bin ich noch einen Tick älter als Sie und ich habe das Gefühl, dieses Land ist nicht einfacher geworden in den vergangenen Jahren, obwohl das so viele gefordert haben. Es wird immer komplizierter und die Absicherung, oh Gott, bevor ich einen Fehler mache, mache ich lieber nochmal eine Regelung, damit ich diesen Fehler nicht mache. Oh, was ist da eine neue Regelung? Müssen wir diese Regelung nicht wieder absichern und so? Also, dass sowas passiert wie beim Deutschland-Ticket, ja, das ist also praktisch ein unglaublich komplexes System, nicht das System der Fahrpreise mal zerschlagen wird, das würde man sich ja wünschen bei Steuern, das würde man sich wünschen bei Wirtschaftsförderung und so. Aber ist das ernsthaft realistisch?
Ich glaube, es muss realistisch sein. Ich kämpfe auf jeden Fall dafür. Ich denke, je älter eine Demokratie, ein politisches System wird, dann hat es so die natürliche Tendenz, auch immer ein bisschen komplizierter zu werden. Mhm. Das ist Teil eines jedes demokratischen Systems, dass natürlich je älter es wird, es dann immer komplizierter wird. Das merken wir ganz stark an unserem Steuersystem. Also es ist eigentlich das beste Beispiel, wo wir so lauter Ministeuern haben, die Schaumweinsteuer, die mal im Kaiserreich eingeführt wurde, um die kaiserliche Marine zu finanzieren. So die Kaffeesteuer, alle so lauter kleine Steuern, die gar keinen Sinn mehr ergeben. Und das Wichtige ist, dass man an irgendeiner Stelle, und irgendwann werden diese ganzen Systeme, ich finde, am Steuersystem kann man es immer ganz gut zeigen, super komplex, haben ganz viele ungewollte Anreizwirkungen. Wenn man an einer Schraube dreht, drehen sich 5 andere Schrauben, an die man gar nicht gedacht hat. Und dann muss man irgendwann mal einen Cut machen. Und dann muss man das irgendwann mal wieder radikal vereinfachen und reformieren. So, also Steuersystem hätte ich auch noch viele konkrete Vorschläge, wie man das anstellen könnte. Aber das muss man dann eben auch machen. Und da muss man sich dann auch trauen. Oder da muss man auch die politische Energie mitbringen. Aber ich glaube, das hätte auch eine breite Mehrheit. Ja, ehrlicherweise, da wäre jeder und jede dabei. Vielleicht dann nicht, da muss man sich streiten, wo man dann hin will. Aber die Vereinfachung, ich glaube, da machen alle mit. So ein bisschen passiert das ja gerade in der Ampel bei diesen ganzen Genehmigungsprozessen. Aber es ist jetzt ein bisschen unter der Wahrnehmbarkeitsschwelle, weil das treibt die Leute jetzt nicht umher des Nachts.
Wir fassen zusammen, ich hoffe, ich fasse es richtig zusammen. Die Ampel sollte nicht mehr sagen, wir kriegen unsere Politik schlecht kommuniziert, sondern sie sollte Ergebnisse liefern und die Ergebnisse für sich sprechen, ne? Oder?
Total. Diese Kritik, wir müssen besser kommunizieren, wir müssen unsere Erfolge besser verkaufen. Ich bin jetzt 12 Jahre SPD-Mitglied, ich höre diese Schallplatte immer. So, das Problem ist, wenn die Verpackung kann noch so schön sein, wenn der Inhalt nicht stimmt, ist die Verpackung auch egal. So, also Marketing, ganz einfaches Erkenntnis. Erstmal muss das Produkt stimmen. So. Und die Leute sind schlauer, als wird ihnen das manchmal unterstellen. So. Wenn die sagen, das reicht uns nicht, und ja, ist ja toll, dass ihr und die Bertelsmann Stiftung euch dafür abfeiert, dass ihr so viel von dem Koalitionsvertrag umgesetzt habt. Ja, aber für mein persönliches Leben reicht es nicht aus, was ihr euch da vor 2,5 Jahren ausgedacht habt. So. Und also die Erfolge aus Sicht der Menschen werden nicht daran bemessen, wie erfolgreich man Haken an die Absätze des Koalitionsvertrags setzt, sondern die werden daran bemessen, wie es sich auf das eigene Leben auswirkt. Und daran muss auch Politik ihr eigenes Handeln und ihre Erfolge bemessen. Und das passt im Moment nicht. Und dann kann man das noch so gut verpacken, so selbst wenn wir die besten TikTok-Videos von allen Parteien dazu machen würden, das wird nicht ausreichen, weil das Produkt muss stimmen. Und da müssen wir jetzt ran.
Sehr gut. Ich danke Ihnen recht herzlich. Ist ganz einfach zu erklären, glaube ich. Julian Nagelsmann muss gar nichts erklären, wenn er das EM-Finale gegen wie noch immer mit 2-1 gewinnt. Das reicht dann völlig aus, denn da muss man nicht erklären, warum Deutschland so schlecht gespielt hat. Da können wir uns einen Vorbild nehmen.
Da kann die Pressekonferenz danach noch so scheiße sein. Das ist völlig egal.
Kollege, ich danke Ihnen recht herzlich. Vielen Dank. Nächste Woche geht es mal wieder um ein Thema, was bei der Europawahl auch irgendwie eine Rolle hätte spielen sollen. Klimaschutz nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.